In Holland sah ich voller Verwunderung, was für schöne Tiere man aus Ost- und Westindien kommen ließ. In jenen Sammlungen habe ich zahllose Insekten gefunden, aber so, dass dort ihr Ursprung und ihre Fortpflanzung fehlten. Das heißt, wie sie sich aus Raupen in Puppen und so weiter verwandeln. Das hat mich dazu angeregt, eine große und teure Reise zu unternehmen und nach Surinam zu fahren, ein heißes und feuchtes Land, um dort meine Beobachtungen fortzusetzen.
Surinam im September 1699. Maria Sibylla Merian ist 52 Jahre alt, als sie gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter von Bord eines niederländischen Handelsschiffes geht. Es wird das Abenteuer ihres Lebens, die Erforschung der Metamorphose exotischer Insekten im südamerikanischen Regenwald. Die Bewohner der damaligen niederländischen Kolonie sind pragmatische Calvinisten und Zuckerrohrfarmer. Sie halten Merian für wunderlich oder für verrückt. Nachdem sie in der Hauptstadt Paramaribo Quartier bezogen hat, vertieft Merian sich in die Beobachtung der kleinen Lebewesen.
In Amerika gibt es sehr große Ameisen, die ganze Bäume kahl wie Besen fressen können. Sie haben krumme Zähne, die wie übereinander gehen. Damit schneiden sie die Blätter von den Bäumen und lassen sie abfallen, sodass der Baum aussieht wie in Europa die Bäume im Winter.
Bei den Tieren handelt es sich offenbar um Blattschneiderameisen. Aber Merians besondere Leidenschaft gilt schon seit vielen Jahren dem Lebenszyklus der Raupen und Schmetterlinge. Sie sammelt die Raupen von den Bäumen und Sträuchern, füttert sie, beobachtet und dokumentiert ihre Entwicklung. Und sie tötet und präpariert auch einige der Tiere in verschiedenen Entwicklungsstadien, als Anschauungsmaterial. Dafür hat sie allerlei Instrumente, Gläser, Schachteln und große Vorräte an Branntwein zum Konservieren im Reisegepäck. Begeistert notiert sie:
Auf diesem Baum fand ich eine Art von grünen Raupen mit 6 weißen Streifen auf jeder Seite und mit einem runden schwarzen Fleck auf jedem Glied, sowie auf dem hintersten Glied ein rotes Hörnchen.
Maria Sibylla Merian ist in Deutschland und in den Niederlanden, wo sie zuletzt gelebt hat, als Kupferstecherin und Naturforscherin keine Unbekannte. Ihre naturgetreu gestalteten und kunstvoll kolorierten Stiche von Insekten und ihren Futterpflanzen werden von Kunstliebhabern und Wissenschaftlern bewundert. Damals wie heute.
Mich fasziniert an Maria Sibylla Merian insbesondere ihr illustratives Werk. Also ich finde das gerade in dem Zeitkontext außerordentlich detailreich, außerordentlich genau. Sie ist eine exzellente Beobachterin gewesen und das ohne akademische Ausbildung, ohne dass sie besonderes Vorwissen mitgebracht hat. In einer männerdominierten Wissenschaft der damaligen Zeit hat sie eine ganz ungewöhnliche Position eingenommen.
Michael Ohl ist Biologe und Leiter der Entomologie des Berliner Naturkundemuseums. Für den Wissenschaftler sind Merians Werke heute vor allem von ästhetischem Reiz. Doch im späten 17. Jahrhundert sei ihre Arbeit bahnbrechend gewesen. Merians Hauptwerk über ihre Surinam-Reise, die Metamorphosis Insectorum Surinamensium, belege dies eindrucksvoll.
Zu der Zeit war die Entomologie stark eine beschreibende Systematik. Das heißt, es ging darum, die Vielfalt auf der Erde zu finden, zu entdecken und womöglich zu beschreiben. Aber das war sehr, sehr statisch und hatte sehr viel was mit dem Töten der Tiere und dem Konservieren in Sammlungen zu tun. Und sie hat, und das war zu der Zeit eher ungewöhnlich, das Lebewesen in seiner natürlichen Umwelt gesehen und verstanden und auch dargestellt. Und ich glaube, darin liegt ein ganz besonderer Wert ihrer Arbeiten.
Als der schwedische Naturforscher Carl von Linné Mitte des 18. Jahrhunderts sein berühmtes Werk Systema Naturae zur Bestimmung der Tier- und Pflanzenarten herausbrachte, berief er sich auf Maria Sibylla Merian und riet Kollegen, bei ihr nachzuschlagen. 1647 wird Maria Sibylla als Tochter des angesehenen Verlegers und Kupferstechers Matthäus Merian in Frankfurt am Main geboren. Er stirbt früh, aber das künstlerische Talent hat er seiner Tochter vererbt. Und wohl auch den Eigensinn, denn früh beginnt die Kleine Blumen zu malen und zu zeichnen, zuerst heimlich auf dem Dachboden. Als Maria Sibylla Seidenraupen geschenkt bekommt, beobachtet sie fasziniert deren Verpuppung und wie der Falter schließlich seinen Weg aus dem Seidenkokon findet. Sommervögelein nennt sie die zarten Tiere und dokumentiert fieberhaft, was sie sieht.
Danach stellte ich fest, dass sich aus anderen Raupenarten viel schönere Tag- und Eulenfalter entwickelten als aus Seidenraupen. Das veranlasste mich, alle Raupenarten zu sammeln, die ich finden konnte, um ihre Verwandlung zu beobachten. Ich entzog mich deshalb aller menschlichen Gesellschaft und beschäftigte mich mit diesen Untersuchungen.
Der Stiefvater Jakob Morell, auch er ein Künstler und Kupferstecher, erkennt das Talent des eigenwilligen jungen Mädchens und unterrichtet es zusammen mit seinen männlichen Schülern.
Im 17. Jahrhundert war es sogar so, dass Frauen sehr eigenständig waren und auch berufstätig. Und in dem Sinne war es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass, wenn man merkte, dass ein Kind sehr talentiert ist, dass man es ausbildete. Und Maria Sibylla Merian wurde ausgebildet, zumal sie eben auch den Wesenszug hatte, sehr ehrgeizig zu sein und zielstrebig.
Katharina Schmidt-Loske ist wissenschaftliche Leiterin des Museums Biohistoricum in Bonn. Die Wissenschaftshistorikerin ist Mitglied der Maria Sibylla Merian Society, die vor ein paar Jahren in Amsterdam gegründet wurde. Die junge Merian ist nicht nur selbstbewusst und neugierig. Indem sie Insekten so viel Aufmerksamkeit schenkt, verstößt sie auch gegen Konventionen.
Es gab natürlich auch noch immer den Glauben an die Urzeugungstheorie, die auf Aristoteles zurückgeht, dass Insekten aus Schlamm spontan entstehen. Und deswegen war es eigentlich nicht sehr gewöhnlich, dass man sich mit diesen unachtbaren Tierleinen beschäftigte.
Ein paar Jahre später heiratet sie den Maler Andreas Graf, zieht mit ihm nach Nürnberg und bekommt die Töchter Johanna Helena und Dorothea Maria. Beide Mädchen werden später von der Mutter das Zeichnen lernen. 1679 veröffentlicht Merian das erste von mehreren illustrierten Raupenbüchern. Der Raupen wundersame Verwandlung und sonderbare Blumennahrung. Es findet großen Anklang bei Wissenschaftlern und Kunstinteressierten. Merian ist aber nicht nur Künstlerin, sondern auch Unternehmerin. Sie erteilt jungen Bürgerstöchtern Malunterricht und ihr Mann betreibt einen Kunst- und Malutensilienhandel, den aber vor allem Maria Sibylla am Laufen hält. Aber ihre Ehe zerbricht. Maria Sibylla Merian zieht mit den Töchtern und ihrer inzwischen kranken Mutter ins holländische Westfriesland. Sie findet auf Vermittlung ihres Stiefbruders vorübergehend eine neue Bleibe bei den Labbadisten, einer protestantischen Sekte. Dort lernt sie die Schwestern des Gouverneurs von Surinam kennen und bestaunt zum ersten Mal die exotischen Schlangen, Käfer und Schmetterlinge, die die Familie aus der Kolonie mitgebracht hat. Nach dem Tod der Mutter ziehen Maria Sibylla und ihre Töchter nach Amsterdam.
Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Schritt. Diese weltoffene Stadt, in der sich zig Religionen trafen, in der es unglaublich viele Naturalienkabinette gab und exotische Dinge aus der fernen Welt, die hat sie noch mehr motiviert, sich mit diesen Themen der exotischen Tier- und Pflanzenarten zu beschäftigen.
Sie lernt Sammler und Gelehrte wie den Botaniker Caspar Kommelein kennen, der ihr später bei den Pflanzenbestimmungen für ihr Surinam-Buch behilflich sein wird. Merian korrespondiert mit Wissenschaftlern und knüpft Netzwerke. Sie erteilt wieder Malunterricht, findet Käufer für ihre Insektensammlungen, Blumen- und Raupenzeichnungen. Sie verkauft Stück für Stück ihre Habe, um die dreimonatige Schiffsreise nach Surinam finanzieren zu können. Im Juni 1699 kann sie endlich zu ihrem Abenteuer aufbrechen. Maria Sibylla Merian hat aber nicht nur ihre Schmetterlinge im Blick. Sie stellt indianische Helfer ein, lässt sich von ihnen in den Regenwald führen und den Nutzen vieler Früchte und Wurzeln erklären. Auch schockierende Dinge erfährt sie. Etwa über den Verwendungszweck der rotblütigen Pflanze Flos Pavonis.
Die Indianer, die nicht gut behandelt werden, wenn sie bei den Holländern im Dienst stehen, treiben damit ihre Kinder ab. Damit ihre Kinder keine Sklaven werden, wie sie es sind.
Gerne würde Maria Sibylla Merian noch mehr beobachten und lernen. Doch im Frühjahr 1701 erkrankt sie in dem schwülheißen Klima schwer. Vermutlich an Malaria. Und kehrt stark geschwächt mit ihrer Tochter nach Amsterdam zurück. Eine Mission muss sie noch erfüllen, ihr Surinam-Buch.
Denn wenn ich das gemalte Werk wollte verkaufen, so ist es wegen der großen Rarität sein Geld und die Reisekosten wert. Aber dann kann es nur einer haben und so kostet es viel Geld, es zu verlegen. Wenn aber viele Liebhaber einschreiben wollten und bei der Einschreibung das Geld hinterlegen, damit ich ohne Schaden bleiben könnte, dann dürfte ich es wagen.
Schreibt Maria Sibylla Merian im August 1702 an den Nürnberger Botaniker Johann Georg Vollkammer. Sie veröffentlicht das aufwendig gestaltete Werk ein paar Jahre später auf Latein und Niederländisch und ruiniert sich damit finanziell. Denn es finden sich nicht genug Interessenten, die bereit sind, in Vorkasse zu gehen und die damals beträchtliche Summe von 45 Gulden zu zahlen. Verarmt stirbt Maria Sibylla Merian am 13. Januar 1717 an den Folgen eines Schlaganfalls. Weltweit gibt es noch etwa 60 Exemplare der Erstauflage ihres Meisterwerks. Sie sind heute begehrte Sammlerobjekte.